Also wie kann ich einem Menschen gute Nachricht weitergeben und ihm gleichzeitig seine Lebensgrundlage wegnehmen? Also das finde ich, sorry, pervers. Oder zynisch. Oder gar beides. Mhm. Nein, das geht gar nicht. Also das eine gegen das andere ausspielen, finde ich gar nicht.
Wenn wir da einfach sagen, du, das interessiert mich nicht, das ist nicht mein Thema, irgendwann kommt Jesus wieder und dann ist alles gut, dann nimmt man das nicht ernst, die Sehnsucht, die Leute auch haben, nach Antworten, nach Hoffnung, nach Erlösung, die nicht einfach nur platt ist und man dann sagt, ja, komm zu Jesus und dann wird alles gut, sondern halt wirklich, was heisst denn das nachher? Wie leben wir denn jetzt als erlöste Menschen in einer unerlösten Welt, um irgendwie dieser Welt auch einen Weg zu zeigen hin zu der Erlösung?
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Es ist eines der dominanten Themen in der heutigen Welt, die Nachhaltigkeit. Sei es beim Klima, das sich erwärmt und wo verschiedene Gesellschaftsgruppen auf eine Veränderung pochen, oder auch beim Thema Food Waste. Alles in allem stellt sich dort die Frage, wie können wir unserer Erde, unserer Umwelt und unseren Ressourcen Sorge geben? Etwas, was auch die Kirche immer mehr beschäftigt. Kann man Glauben und Nachhaltigkeit überhaupt trennen oder gehört das einfach zusammen? Ich bin der Karl Dietli und wir gehen dem heute auf den Grund. Wir sind hier zu Winti, heute im Jugendraum von der reformierten Kirche Winterthur Stadt. Der war nicht so einfach zu finden gewesen,
aber wir haben es geschafft.
Wir sind alle da, heute wieder zu dritten. Einerseits bei mir sitzt Anna Neff, du bist Jugendarbeiterin hier in dieser reformierten Kirchengemeinde Winterthur Stadt und du bist heute unsere Gastgeberin. Also danke, dürfen wir da sein, Anna, und danke, bist du da.
Ja, schön, sind ihr da.
Und mit mir auf der Suche war vorher und auch fündig geworden ist genau. Matthias Wenk, Gemeindeleiter vom Christlichen Lebenszentrum zu Burgdorf. Das ist Teil von der Bewegung Plus, christliche Denomination, eigentlich ein Verbund von Freikirchen, kann man sagen, genau, oder? Ja. Also herzlich willkommen auch dir, Matthias, und schön hast du den weiten Weg vom Bernbiet, vom Emmental, da hingefunden.
Ja. Das war ein bisschen heimgekommen ins Zürichbiet. Ich bin auch aufgewachsen.
Sehr schön. Man hört es ja, du bist ja die Berner Stimme. Hast du noch nicht so angenommen?
Nein, kommt nicht mehr.
Nach vielen Jahren, Jahrzehnten.
Das kommt nicht mehr. Das kommt auf keinen Fall mehr.
Genau. Wir reden heute über das Thema Nachhaltigkeit und Glauben. Und ich möchte so ein bisschen einen persönlichen Einstieg machen und euch auch beide fragen, wie nachhaltig lebt ihr eigentlich? Anna, willst du anfangen?
Ja, ich finde das immer eine schwierige Frage. Also einerseits würde ich sagen, ich habe schon angefangen, meinen Lebensstil anzupassen, indem ich vegetarisch esse und seit ein paar Jahren nicht mehr fliege und meine Kleider meistens Secondhand poste. Und probiere durch das ein bisschen meinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Aber ich finde recht cool, was Klimawissenschaftlerin Catherine Hayhoe immer sagt. Sie sagt, das Wichtigste oder das Nachhaltigste, was du machen kannst, ist eigentlich über das Thema Klima reden. Mhm. Und das würde ich fast als meinen grössten Beitrag, nachhaltigen Beitrag bezeichnen. Immer wieder über das Thema reden. Im Freundeskreis, mit anderen Leuten, jetzt hier im Podcast.
Genau, du bist ja auch Mitglied von einer Vereinigung, gell? Von einer Klimavereinigung.
Ja, von Christian Climate Action, eine christliche Klimabewegung hier in der Schweiz.
Genau, und du hast vorher gesagt, Fußabdruck messen. Tust du das wirklich auch messen, in dem Sinn von konkreten Messungen machen? Oder sagst du einfach, ich kann da für mich ein bisschen ein Herzensindikator, wenn ich das und das so mache, werde ich sicher weniger haben.
Ich finde, es gibt ja sehr unterschiedliche Klimaberechnungs- oder Fußabdruckberechnungstools. Es ist manchmal schon schwierig zu sagen, was jetzt wirklich was bewirkt. Ich habe von dem her einfach mal probiert, die Sachen, wo ich kann, etwas daran verändern, eben in der Ernährung, im Transport, Mobilität, dort mal probieren, Anpassungen zu machen. Und es gibt noch anderes, wo ich aber zum Teil einfach auch keinen Einfluss darauf habe.
Mhm. Matthias, wie siehst du so mit der Nachhaltigkeit bei dir?
Also ich bin sehr bei dir daheim, Anna. Ich getraue mich fast nicht zu sagen, wie nachhaltig. Ich finde allein schon, dass ich in der Schweiz wohne, macht es ja nicht sehr nachhaltig. Und dann gibt es die Sachen, die ich beeinflussen kann. Das Gleiche wie du, mit dem Fliegen, mit dem Essen, mit den Kleidern, mit dem Auto total reduzieren. Mhm. Und jetzt, wenn wir dann pensioniert sind, brauchen wir es auch nicht mehr, meine Frau, zum Arbeiten. Dann kommt das gerade ganz weg. Aber ich würde sagen, das ist nach wie vor nicht sehr nachhaltig.
Es gibt immer noch Luft nach oben, auch bei mir. Ich kann mich da anschliessen. Also ÖV bin ich sehr schlecht. Ich bin da, seit ich 4 Kinder habe, eher zum Autofahren mutiert. Dafür bin ich auch nicht mehr geflogen seitdem. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einen Flieger gestiegen bin. Irgendwie 10 Jahre. Der Flug, weiss ich noch, war auf Rom gewesen. Hätte man auch anders bewältigen können, so einen kurzen. Aber das war auch noch eine andere Zeit für mich. Und also nur schon, dass ich mit 4 kleinen Kindern im Flieger steige, das wäre nicht nur eine Zumutung für mich, sondern wahrscheinlich auch für andere Menschen. Von dem bin ich da schon mal geschützt von meinen Lebensumständen. Jetzt, wie schaut ihr konkret darauf, eben, dass ich nachhaltig lebe? Da könnte man ja schnell mal sagen, eben, ich lebe nachhaltig, aber auf was schaut man da konkret darauf, dass man das erfüllt?
Also ich würde eben auch, wie du schon gesagt hast, Flüge, Mobilität ganz grundsätzlich, also auch sogar ÖV, oder möglichst wenig Mobilität.
Oder Velo.
Velo,
ja.
Dann
E-Bike.
Ja. Ernährung, Kleidung, diese Sachen. Und dann, auch wie, was du gesagt hast, ist mir auch sehr wichtig, das darüber reden, das Bewusstsein schaffen.
Das ist wie ein Teil.
Ja, das gehört für mich
aber das dazu. Machst du wahrscheinlich auch nicht, wenn du jetzt Diesel fahren und rauchen. Oder rauchen ist jetzt etwas anderes, jetzt schadest du dir das auch. Aber ich meine, wenn du jetzt komplett einen unnachhaltigen, in Anführungsschlusszeichen, Lebensstil, würdest du wahrscheinlich auch nicht darüber reden.
Ja, wobei ich würde sagen, es ist sogar noch umgekehrt auch, wenn du mal anfängst darüber reden, dann merkst du auch, okay, ich habe vielleicht auch selber noch Bereiche, wo ich anpassen muss. Also ich glaube, man muss auch nicht warten, um darüber zu reden, bis man einen perfekt nachhaltigen Lebensstil hat, sondern man kann auch einfach schon mal sagen, hey, eigentlich wäre es mir wichtig, ich weiß aber auch nicht genau alles, wie man es machen muss, wie macht eigentlich ihr das? So einfach mal die Gespräche starten, ich glaube, das kann auch schon
zum
sehr wichtig
auch
sein.
Um einfach auch den Horizont können zu erweitern, oder?
Ja.
Warum ist euch beiden das Thema Nachhaltigkeit wichtig? Eben du als Teil von der christlichen Klimabewegung, kann man sagen, ist klar, dass du da drin bist. Du schreibst ja auch Blogs schreiben für das RefLab. Und bei dir habe ich auch schon viele Sachen darüber gehört, dass dir das Thema immer wichtiger geworden ist, auch in Predigten, in Sachen, die du verfasst hast. Wie ist das eigentlich gekommen, dass euch das Thema wichtig geworden ist?
Also bei mir ist ganz altmodisch über der Umgang mit dem biblischen Text über Theologie kommen. Wirklich ganz klassisch zu merken, wie die Schöpfung eine zentrale Rolle spielt in der Theologie, für Gott, in der Erlösungslehre, in all dem hinein. Merken, dass da Zukunft ist. Das war das Erste, was mich darauf gebracht hat, weil ich bin aufgewachsen wie alle anderen auch. Ein typisches Kind von meiner Zeit. Warum ist es mir wichtig? In dem Sinn, weil mir Gott wichtig ist, weil mir die Schöpfung wichtig ist und auch weil mir Zukunft wichtig ist. Auch, ich habe Enkel, also, aber nicht nur die, sondern die nächsten Generationen, die sollen ja auch noch einen Raum zum Leben haben. Und darum ist es mir wichtig.
Ja, bei mir jetzt angefangen, eigentlich dort, wo die ganzen Klimastreik, Extinction Rebellion so richtig Fahrt aufgenommen haben. Und ich war dort noch am Studieren gewesen, an der Uni, und hatte eine Mitstudentin, die regelmässig ist go Extinction Rebellion Aktionen mitmachen, also ist go Brücken sperren und so, halt so zivile Ungehorsam. Und ich am Anfang, wo die ganze Welle losgegangen ist, eigentlich so gedacht, ach, jetzt wieder das Thema, ich habe ja schon seit Kind immer WWF-Plakate in meinem Kinderzimmer gehabt, ich weiss ja, um was das geht, jetzt braucht es doch nicht so eine Klimabewegung. Und dann hat sie, aber meine Mitstudentin, mir immer wieder erzählt, einfach wie sie schlaflose Nächte hat, weil sie einfach nicht weiss, wie das mit dieser Welt weitergeht und wie fest sie sich Sorgen macht. Und das hat mich dann eigentlich dazu bewegt, zu sagen, ja, wenn ich jetzt da schon mich die ganze Zeit damit beschäftige, wie Gott die Welt liebt, aber mir ist es egal, dass meine Mitstudentin schlaflose Nächte hat und Angst hat, das geht irgendwie nicht zusammen. Also ich muss mich wieder mehr mit dem Thema beschäftigen, wenn ich sage, dass ich einem Gott nachfolge, der die Welt gerne hat. Dann muss ich auch die Ängste ernst nehmen von den Leuten. Und ja, ein bisschen später bin ich dann die mit den schlaflosen Nächten. Ich gemerkt habe, dass es ja tatsächlich etwas ist, wo man muss etwas machen muss.
Kommt das Thema nach. Ich habe eigentlich immer gefunden, wieso redet man über so Sachen, weil ich habe dann immer dort mal gedacht, es gibt doch wichtigere Sachen als das. Und es ist manchmal noch so beim Klima, dass ich eher der bin, der ein bisschen jetzt das schon wieder in eine Überbetonung drin spüren. Aber eigentlich Nachhaltigkeit kann man ja jetzt nicht nur auf das Klima reduzieren. Es sind ja ganz viele verschiedene Teildisziplinen, die Nachhaltigkeit ausmachen. Darum ist es ja auch wichtig, dass man vielleicht zuerst mal darüber redet, Nachhaltigkeit, was bedeutet das überhaupt? Was beinhaltet das? Es gibt ja zum Beispiel auch die ganze Food Waste-Thematik, die auch mit Nachhaltigkeit reingehört. Das ist jetzt etwas, was mich mehr beschäftigt. Und ich bin auch ein Fan von dem Too Good To Go-App, wo man kann wirklich Sachen retten. Jetzt haben wir gestern gerade eine Kollegin von meiner Frau auf Besuch gehabt, die ist von Kanada, gerade da in der Schweiz. Sie hat gerade bevor sie zu uns gekommen ist, ist sie an einer Party gewesen, eine Art, wo eine Kollegin von ihnen Sachen gerettet hat. Und sie hat uns dann so Heidelbeere gebracht, die sie gerettet hat. Und die sind noch super gewesen. Also ich finde so Sachen sensationell, weil mir als vierfacher Vater tut jedes Mal weh, wenn ich muss Sachen vorrühren, weil mein Zweijähriger das wieder nicht möchte abschlucken und sich entscheidet, das in den Teller rein zu befördern. Also das tut mir mega weh. Und eben, Nachhaltigkeit, das ist so ein grosser Begriff. Können wir mal definieren, was ist das eigentlich, Nachhaltigkeit? Wie würdet ihr das bezeichnen?
Ich weiss nicht, ob ich es aufteilen könnte. Du hast so Disziplinen gesagt, so verschiedene Bereiche. Natürlich kann man es. Aber für mich ist es primär eine Form von Lebenshaltung, vom Lebensstil, von der Genügsamkeit, von der Dankbarkeit für das, was ich habe. Befreiung vom Druck, ich muss immer mehr, immer schneller, immer Besseres haben. Ich glaube, für mich ist Nachhaltigkeit viel näher bei der Dankbarkeit für das, was ich habe. Und dann merke ich, das langt mega weit. Und das ist ja unglaublich schön. Und das würde ich auf alle Lebensbereiche ausdehnen. Ob es das Reisen, Essen, Kleider, technische Geräte oder was auch immer ist. Ich würde das gar nicht aufsplitten, sondern wirklich bei der Dankbarkeit und aus dem heraus eine dankbare Genügsamkeit.
Also auch wie eine Haltung,
ja,
oder?
Ja, für mich ist es eine Haltung. So. Und nicht eine, oder sobald ich eine Liste habe, die ich abhäkeln kann, dann bin ich einmal fertig damit.
Ja.
Und da, dem gegenüber stehe ich kritisch. Ich glaube, wir sind nie fertig. Und darum ist es für mich eine Haltung und eine durchaus positive Haltung, weil sie entspringt aus der Dankbarkeit und aus der Freude über das, was schon da ist.
Mhm. Also so Genügsamkeit versus höher, schneller, weiter.
Ja.
Also, ja, siehst du das auch so an? Oder?
Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Einfach auch ein Umdenken im Kopf drin, von was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben. Und gleichzeitig würde ich sagen, Nachhaltigkeit hat auch nicht nur damit zu tun, dass ich jetzt auf Sachen verzichten muss, sondern es ist ja häufig auch damit verbunden, dass man Sachen effizienter gestaltet zum Beispiel oder dass eben Handys nicht so produziert werden, dass du alle 5 Jahre ein neues brauchst, weil das alte nicht mehr funktioniert.
Das nervt mich auch immer, wirklich.
Genau.
Ich wäre der Typ, ich könnte es 10, 15 Jahre patten, wäre kein Problem. Aber es wird es amigs nicht mehr,
ja.
So wie ich will. Ja.
Und das sind Sachen, die natürlich nicht auf unserer Verbraucherebene stattfinden, sondern das sind dann Sachen, die in der Art und Weise, wie halt unsere Gesellschaft funktioniert oder unsere Wirtschaft funktioniert, auf dieser Ebene stattfinden. Und darum glaube ich auch, ist es nicht nur eine Frage von meiner persönlichen Haltung, sondern eine Frage von, wie funktionieren wir als Gesellschaft und wer bestimmt das, wie wir funktionieren.
Mhm. Also man spürt schon ein bisschen, das Thema ist nicht einfach nur bei den Haaren herbeizogen, sondern es hat absolut seine Berechtigung. Und gleich, was mich manchmal nervt, also ich arbeite ja in den Medien, aber ich bin zwangsläufig, ob ich will oder nicht, nur schon durch meinen Beruf den Medien ausgesetzt, weil man schaut ja immer ein bisschen, was steht denn dort drin? Was sind so die aktuellen Themen? Und ich glaube, man muss nicht mal gross 20 Minuten oder Blick lesen oder was weiß ich immer, dass man spürt, das Thema Nachhaltigkeit, das ist eben eines von diesen prägenden Themen in der heutigen Zeit. Aber gleich, glauben die gleich, dass es gerechtfertigt ist, dass es noch momentan gerade in unserer Gesellschaft, in den Medien so viel Raum einnimmt, auch in der Öffentlichkeit? Oder auch die Art und Weise, wie das gemacht wird?
Das ist mega lustig. Ich hätte jetzt das Gefühl, es nimmt gar nicht viel Raum ein.
Und mir ist es ähnlich gegangen.
Ja, also wenn ich schaue, jetzt die Fussball-EM, jedes Schwingfest oder im Emmental, wo ich wohne, in der Zeitung steht, ändert, wer der neue Pächter ist, von selber beizen. Aber über Nachhaltigkeit oder dann wirklich zum Beispiel Leute zu Wort kommen, die betroffen sind von meinem Lebensstil, von unserem Lebensstil, findet nie nicht statt. Mhm. Überhaupt nie. Und nein, gar nicht. Ich finde, es hat überhaupt wenig Raum und es ist vor allem keine informierte Diskussion und keine Begegnung mit den Betroffenen.
Mhm.
Das fehlt mir mega. Also, finde ich, ist nicht vorhanden.
Es hat vielleicht so Wellen gegeben, oder? Immer in der Zeitung, wo das einfach mega im Fokus war und dann fragt man sich halt, hey, ja, Das ist jetzt gerade mega krass, was da von uns zukommt. Aber eben, das kann man natürlich auch bei einer Fußball-EM sagen. Wieso muss jetzt das so aufblasen sein in dem Monat, wo die da von links nach rechts rennen und ja.
Und ich glaube, es ist auch die Frage, was wird denn aufgenommen? Es hat, ich meine, wo dann die Klimakleber-Geschichte gekommen ist, dann noch ist es um die Klimakleber gegangen.
Eben, ja. Aber nicht ums Thema.
Nicht um das Thema Klima.
Das ist das, was so ein Konsument wie ich dann gesehen habe. Und da denke ich mir, das sind, sorry, wieso muss man das abbilden?
Ja. Und dort habe ich auch gefunden, die haben jetzt sehr viel Raum genommen, statt dass man einfach darüber redet, wieso es berechtigt ist, das Thema
anzusprechen. Ganz genau. Und die Diskussion hat dann überhaupt nicht stattgefunden. Ja. Wirklich nicht.
Also ihr wünscht euch eigentlich beide mehr noch eben
Raum für Diskussion. Viel mehr.
Und du hast von Betroffenen geredet. Was glaubst du noch, wie müssen wir das alles noch aufarbeiten?
Ja, also ich meine, mein Lebensstil, unser Lebensstil da, der geht ja auf Kosten von jemandem. Und das Dumme ist heute, du musst den Leuten nicht mit den Augen schauen. Wir leben alle globalisiert, aber früher hast du noch gesehen, was du in dem Sinn angerichtet hast. Viel mehr, du bist unmittelbar konfrontiert gewesen. Auch nicht immer, aber schon noch deutlich mehr. Aber heute ist das so alles unpersönlich, distanziert worden. Was ich mache, hat Folgen für Leute, ganz konkrete Folgen. Aber ich muss denen nie in die Augen schauen. Überhaupt nie. Und ich finde, das ist ein mega Handicap und dürfte so nicht sein.
Ja, und gleichzeitig gibt es dann doch auch Momente, wo wir selber auch gewisse Konsequenzen spüren, jetzt so die Hochwassergeschichte.
Ja, aber dann sind wir alle entsetzt.
Genau. Und dann ist man irgendwie wie einfach schockiert von dem, was passiert ist und Mitgefühl für die Betroffenen. Und dann ist es aber auch schwierig zu sagen, und das liegt jetzt am Klima. Weil natürlich kannst du es jetzt auch nicht direkt zurückführen, aber es wäre gleich ein wichtiges Thema, um in dem Moment darüber reden und zu sagen, ja, vielleicht müssten wir wirklich unsere Klimapolitik anpassen, wenn das so Sachen in Zukunft nicht mehr passieren.
Eben, das ist schon so. Du hast geredet von, eben, man muss den Leuten nicht mehr in die Augen schauen. Ich war vor etwa 10 Jahren mal in Indien gewesen und dann sehe ich schon auch noch mal, was Armut bedeutet, was Leid bedeutet, wie andere Menschen auf anderen Teilen der Erde leben und in Zuständen, die wir uns nicht vorstellen können und das einfach für sie selbstverständlich ist. Und dort gehen einem dann die Augen schon noch mal auf. Und gleich auch, eben, die Geschichte mit dem Hochwasser, das ist natürlich entsetzend, oder? Aber da könnte man ja auch wieder sagen, hat es das nicht schon früher gegeben, so Sachen? Man würde jetzt vielleicht einen kritisch denkenden Menschen einwerfen, oder? Dass das vielleicht auch schon vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren in dem Rahmen so mal passiert ist.
Natürlich hat es das gegeben. Das hat es immer gegeben, die Katastrophe. Aber das ist ja kein Grund zu sagen, ich übernehme nicht Verantwortung für das, was ich dazu beitragen kann, damit das so nicht weitergeht. Oder ich kann ja nicht sagen, ja, es hat schon immer Einbrüche gegeben, also mache ich jetzt auch noch einen. Das wäre ja völlig, oder so denken wir normal nie. Aber wenn es ums Klima geht, habe ich manchmal das Gefühl, das ganz normale Denken, wo wir ein bisschen gesunden Menschenverstand, der wird einfach ausgeschaltet.
Und es ist ja schon so, es hat es früher noch auch gegeben, aber die Ausmaß werden immer stärker. Also die Regelmäßigkeit, wie häufig, dass es so Jahrhunderthochwasser gibt, sind halt eben nicht mehr alle Jahrhunderte, sondern einfach immer regelmäßiger. Und die Hitzesommer, die wir haben, die nehmen auch immer stärker zu. Also es ist mehr nicht eine Frage von, hat es das schon mal gegeben, sondern wie häufig kommt das vor in einem gewissen Zeitraum. Und das nimmt einfach zu.
Genau. Jetzt nochmal zurück auf die Klimakleber, oder? Wir haben es jetzt vorher ein bisschen differenziert. Man müsste mehr über das Thema breiter und in anderer Form reden. Und wenn es dann eben mal aufkommt, ist es eben vielleicht so ein, sage jetzt mal bewusst, Anführungs- und Schlusszeichen, ein nerviges Thema wie von diesen Klimaklebern, wo man dann im Nachhinein herausfindet, dass die eben bezahlt gewesen sind und dass es vielleicht gar nicht so nur eine Motivation gewesen ist, sondern dass das auch externe Motivation ist von jemandem, der einfach das pushen will. Und dann kommt man natürlich auch ein schlechtes Gewissen über. Oder eben dann auch so Organisationen oder eben gerade Vereinigungen wie die von der Greta. Hilft mir schnell den Namen, ich habe es jetzt gerade vergessen. Ja, nein, Thunberg ist aber der Name von
Fridays
der
for Future.
Genau, Fridays for Future, oder? Das ist eigentlich eine mega schöne Geschichte von Anfang. Sie geht nicht in die Schule und fängt an zu demonstrieren. Und gleich, das ist jetzt immer gewachsen und es ist immer grösser geworden. Und wenn ich so dann die Sachen von außen lese, habe ich manchmal das Gefühl, es kommt so in einen Zwang rein, oder? Man muss ja fast schon mitmachen, sonst wird man gecancelt, oder? Seht ihr da auch Grenzen vom guten Geschmack, wie das Thema eben auch kann ein bisschen missbraucht werden?
Also der mit dem Zwang finde ich eine mega lustige Beobachtung. Oder ich meine, ich bin heute mit dem Zug hierher gefahren, ich bin zu Burgdorf über die Strasse, bei Rot habe ich gehalten Und der Autofahrer dann nachher bei Rot auch. Und der hat doch keines Gefühl, das ist jetzt ein Zwang. Oder? Also es kommt keinem in den Sinn zu denken, wow, der Zwang. Oder ja,
es gibt schon so einige, wenn man mal so
ja, gut, ja, aber
ist, so in meiner Generation
ja,
früher.
Ja, ja,
schon aber, ein paar oder, Game,
also. Aber da geht es ja darum, dass wir es zusammenleben gestalten können.
Genau.
Und allein schon die Frage, ist es ein Zwang, setzt ja einen Individualismus voraus, wo sich ins Zentrum setzt und seine Erfahrung. Aber es geht doch darum, dass wir miteinander auf dem Globus, auf dem Planet, unser Leben gestalten und Verantwortung füreinander übernehmen. Ich fühle mich jetzt nicht eingezwängt, wenn ich bei Rotlicht mit dem Auto halten muss. Im Gegenteil, es ermöglicht ja sicheres Fortbewegen. Und wenn wir mal da umdenken und sagen, hey, es geht gar nicht um Zwang, es geht gar nicht um, ja, ich verzichte jetzt etwas, sondern wir gewinnen ja wahnsinnig viel. Ich wäre schon lange tot ohne die Verkehrsregeln. Oder? Darum denke ich nicht an Zwang.
Ich meine mehr so die Cancel Culture. Weißt du, dass man dann jemanden muss canceln muss, weil er vielleicht nicht so mitmacht, wie es gewisse Leute würden empfinden, dass er mitmachen muss. Da sehe ich ein eine Gefahr.
Ich glaube, also ich erlebe noch öfters in Gesprächen, dass Leute, die jetzt, sich jetzt nicht als mega klimabewusst verstehen, sich schnell angegriffen fühlen und das Gefühl haben, sie werden jetzt als schlechte Menschen dargestellt oder wahrgenommen. Und ich glaube, das ist mir schon wichtig, dass das nicht passiert, dass jetzt nicht Leute das Gefühl haben, sie sind ein schlechter Mensch, wenn sie das jetzt nicht alles wissen über den Klimawandel und nicht alles machen dafür, dass das nicht mehr weitergeht. Aber ich merke gleich auch, manchmal, also ich habe gerade letztens so eine Begegnung mit einer Person, die ich vorher noch nicht kennt habe, und dann haben wir irgendwie geschwätzt und dann sind wir irgendwie so aufs Thema Fliegen gekommen und dann hat sie so gesagt, ja, das ist mir eigentlich alles egal, ich fliege so viel ich will, ich brauche das, ich habe einen strengen Job, ich brauche dann meine Ferien und so. Und dort habe ich nachher gemerkt, es ist mir dann schwierig gefallen, die Person weiterhin ernst zu nehmen, in verschiedenen anderen Themen auch, weil ich einfach so gemerkt habe, jetzt ist da irgendeine Distanz aufgegangen zwischen uns, die ich schwierig finde. Und da kann ich, das ist einfach etwas Emotionales, da kann ich jetzt nichts dagegen machen. Es ist einfach schwierig, jetzt die Person noch weiter ernst zu nehmen. So. Und das, glaube ich, ist auch berechtigt, dass das im Sozialen innen passiert, weil das passiert auch bei anderen Sachen. Also wenn irgendjemand die ganze Zeit Leute beleidigt, dann nimmt man die Person auch nicht mehr ernst oder hat nicht das Gefühl, das ist jetzt ein gutes Vorbild oder jemand, wo man an jede Party einladen muss. Also man kann Sachen in dem, wie man sich verhält, haben soziale Konsequenzen und ich glaube, das muss man sich bewusst sein, dass Klima vielleicht auch zu diesen Themen dazugehört, weil es auch eine Frage von Respekt ist gegenüber der Schöpfung, gegenüber anderen Menschen, gegenüber unserer Gesellschaft und dass darf auch soziale Konsequenzen haben.
Und du hättest ja wahrscheinlich anders reagiert, wenn sie gesagt hätte, ja, du hast recht, ich fliege vielleicht momentan zu viel und ich mache mir Gedanken, ich schaffe es aber jetzt noch nicht so auf den Level zu kommen, wo vielleicht gut wäre. Es geht ja nicht darum, ob sie fliegt oder nicht. Es geht darum, wie geht sie mit dem um.
Ja. Und vielleicht wäre ja auch statt Canceln eine Möglichkeit, mit einer Person dann darüber zu reden, was heisst überhaupt zur Ruhe kommen? Was heisst überhaupt sich erholen? Und vielleicht ihr helfen, neue Zugänge da zu finden. Und dann merkt sie vielleicht, oh, ich finde Zugänge zu Themen, die ich gar nicht kenne. Das ist dann eben wieder nicht einfach der Verzicht im Vordergrund, sondern auch der Gewinn und vielleicht auf einer ganz anderen Ebene.
Da spüren wir auch raus, das Gesellschaftliche, das ist ja allein schon etwas, wo wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wir wollen jetzt aber im Rahmen von dem Podcast auch noch ein bisschen auf Theologische kommen, auf das Biblische. Die Bibel und Nachhaltigkeit, wo würdet ihr sagen, wird da das erwähnt?
Also egal, es gibt keinen Begriff von der Nachhaltigkeit in der Bibel. Ich glaube, da können wir uns gerade mal verabschieden davon, das müssen wir ja gar nicht. Für mich fällt es so in zwei, drei grosse Themenbereiche zur Sprache. Das eine ist, wie du schon gesagt hast, der Schöpfungsauftrag, den wir haben. Der ist ganz zentral. Das ist einmal der eine. Der zweite ist die Ethik, die ja im Biblischen nicht eine Ethik ist von der Tugend und ich bin jetzt ein tugendsamer, guter Kerl, sondern ich übernehme Verantwortung. Also Liebe, Liebe als gelebte Verantwortung. Und da gibt es keinen Weg, der an der Nachhaltigkeit und der Schöpfungsverantwortung vorbeiführt. Weil es gibt den Mensch nicht ohne die Luft, wo er schnauft und den Boden, auf dem er steht. Und das kannst du nicht trennen. Und dann würde ich natürlich sagen, also von der Theologie her, auch in der Soteriologie, also in der Erlösung, das war einer für mich von den Schlüsseltexten beim Römer 8, von der Schöpfung, die seufzt. Und dann, ich komme aus einer pfingstlichen Freikirche, oder? Und ich meine, auf dem Höhepunkt von Paulus seiner Theologie redet er über das Seufzen vom Geist, über eine leidende Schöpfung. Also auf dem Höhepunkt redet er eigentlich über den Tiefpunkt im Leben. Und ich meine, das müsste uns Pfingsten mal zu denken geben, oder? Wenn der Geist da so stark vorkommt. Oder wir können ja nicht beten, unser Vater im Himmel, dein Reich komme. Ja, wohin soll es da kommen, wenn es keine Welt mehr gibt? Also da führen wir uns ad absurdum. Oder der ganze Bogen von Schöpfung bis hin dann zur Vollendung in der Offenbarung, der ganze Spannungsbogen vom Kanon. Da kommt das himmlische Jerusalem herab auf die Erde. Ich bin aufgewachsen in einer Freikirche, wo du rausgerissen worden bist aus der Erde und in den Himmel hochgekommen. Und dann merkst du plötzlich, dass das himmlische Jerusalem herabkommt auf die Erde. Und es gibt keinen Schmerz mehr, kein Geschrei. Also dort kannst du es mit den Händen greifen, ohne dass der Begriff nur einmal vorkommt.
Mhm. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, vielleicht auch ein bisschen provokativ, noch auch im Gebot, du sollst nicht töten. Ja. Also so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, wir haben es zwar nicht vor Augen, was genau Konsequenzen sind, und natürlich ist es jetzt nicht mein direktes Verhalten, wo jemand anderem das Leben nimmt, aber mein Verhalten da und unser gesellschaftliches Verhalten hat Auswirkungen auf andere Menschen, und wenn sie nachher keine Lebensgrundlage mehr haben, Ernteausfälle haben und auch Hunger leiden, dann nachher ist das eine direkte Konsequenz auch von unserem Verhalten. Und darum würde ich sagen, also das ist etwas, was tief drin steht, in dem, wie Gott uns anhält, dazu zu leben und auf das Leben zu schauen.
Also kann man eigentlich sagen, Glaube und Nachhaltigkeit, das kann man gar nicht trennen. Nein. Das gehöre ich aus so einer Aussagen raus. Oder?
Also du hörst ja auf, Du gibst ja den hoffnungsvollen Glauben preis, wenn du das nicht mehr hast. Du verlierst ihn. Also ich, nein.
Ja, ich finde auch mega schön die Stelle nach der Sintflut, wo Gott sagt, das soll nicht mehr passieren. Ich will nicht zulassen, dass jemals wieder die Erde überflutet wird. Ich will auch nicht zulassen, dass jemals wieder Ernteausfälle gibt. Und es gibt so eine ganze Aufzählung, was Gott nicht mehr zulassen will. Und das ist für mich ein ganz starkes Ja von Gott zu dieser Welt und gerade auch zu dieser Schöpfung. Und gerade auch, obwohl er sich bewusst ist, dass die Menschheit sich nicht immer gut um die Schöpfung kümmert und nicht immer sich richtig wird verhalten. Und das finde ich mega ein starker Vers und eine starke Hoffnung, wo es mega schade wäre, auch einfach, wenn wir uns nicht bewusst wären, was wir zu sagen haben zu dem Thema Klima und Nachhaltigkeit, gerade als Kirche.
Ich spüre jetzt das aber noch nicht so als mega Kernanliegen von der Kirche, wobei es ist immer mehr gekommen mit dem grünen Gürtel, gerade Landeskirche, wo ich jetzt wahrgenommen habe, verschiedene andere Projekte, die gekommen sind, eben eure Bewegung, die ja auch für das steht. Aber es sind ja eigentlich andere Gesellschaftsgruppen gewesen, oder eben wie Fridays for Future, Greta Thunberg, junge Menschen, ich habe jetzt das Bild von junge, mittlerweile auch alte Menschen, die auf die Straße gehen. Und auch natürlich die Grünen, die Politik, die das jetzt auch pusht. Wieso war da die Kirche nicht so ein Vorreiter gewesen von Anfang an? Und wieso ist das Thema erst jetzt so ein bisschen am Kommen, im Zuge dessen, dass es eben auch sonst gekommen ist? Oder ist das wieder nur meine Empfindung? meine Subjektive?
Ich habe eine Vermutung. Meine Vermutung ist, es ist ähnlich wie bei ganz anderen Themen. Die Kirche war lange Vorreiter, vielleicht jahrhundertelang, und hat sich dann eigentlich negativ am Mainstream angepasst und hat wie ihre prophetische Stimme preisgegeben. Also die Anpassung an Mainstream kommt jetzt nicht, wenn wir bei der Klimabewegung mitmachen, sondern die hat angefangen, die Anpassung, wo wir eben aufgehört haben, uns für die Schöpfung einzusetzen. Und dann sind halt andere aufgestanden, die haben müssen das übernehmen. Und dann hat Kirche irgendwann wieder gemerkt, oh, das war ja bei uns eigentlich auch schon auf der Agenda gewesen. Also ich kann dir nur zwei, drei Beispiele geben. Die ganze Arbeiterbewegung, die wäre nicht so nötig gewesen, wenn Kirche nicht ihre Symbiose mit dem Bürgertum und der Mittelschicht eingegangen wäre. Wenn sie das revolutionäre Palten hätte, was sie hatte, wäre das eben nicht nötig gewesen. Das Gleiche ist auch mit der Sklaverei, das Kirche ist in den Rhein gekinkt. Also die Frauenbewegung, das Gleiche. Ich komme ja auch aus der Pfingstbewegung. Am Anfang waren die Frauen treibend gewesen. Es hat keine Unterschiede mehr gegeben. Ja, dann hat man sich am Mainstream angepasst, ist bürgerlich geworden. Und jetzt muss man wieder aufholen, was man mal hat und in der Zwischenzeit verloren hat. Und Pfingsten haben integrierte Gottesdienste 1906. Dann hat man sich angepasst am Mainstream Und irgendwann hat man wieder gemerkt, wir haben das Prophetische verloren. Und dann haben aber andere das Thema schon wieder aufgegriffen. Und ich glaube, mit der Schöpfung ist es genau gleich gegangen. Also, denk nur mal zurück, Hildegard von Bingen oder so. Wenn wir die so Leute würden nehmen, die haben ja unglaubliches Wissen und Zugang zur Schöpfung gehabt, zur Verbundenheit von allem miteinander. Aber die sind bei uns verstummt worden, die Stimmen.
Mhm.
Oder wir sind so im technischen Fortschritt drin dann mitgehechelt.
Sind andere Themen dann ja. So ein bisschen vorherrschend gewesen?
Genau.
Ja, und ich glaube, ein Punkt ist schon auch, die Kirche ist natürlich mittlerweile auch nicht mehr so ein prägender Faktor im gesellschaftlichen Denken. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auch nicht aufbürden, dass wir das Gefühl haben, wir müssten jetzt den gesellschaftlichen Diskurs führend prägen, mhm. Weil das sind wir nicht mehr. Ich glaube, die Stellung hat die Kirche ein Stück weit auch verloren. Aber dass wir uns dann wieder die Frage stellen, was ist denn unsere Rolle? Wo können wir denn eine Rolle rein, jetzt in dem drin? Wenn es jetzt nicht unbedingt die Pfarrerrolle ist, aber irgendeine Rolle haben wir ja. Und ich glaube, etwas, was ich schon auch nicht unterschätzen will, ich begegne gleich recht oft noch in der Klimabewegung Menschen, die irgendwo einen kirchlichen Bezug haben oder aus einer Kirche kommen oder vielleicht auch einfach irgendwie kirchlich verbunden sind. Ich glaube, nur weil nicht Kirche draufsteht, heisst nicht, dass nicht auch Kirche Menschen drin hat in diesen Bewegungen. Mhm. Und dass man kann sagen, wir als Kirche prägen ein Stück weit gleich auch halt Menschen. Und diese Menschen engagieren sich irgendwo. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen in diesen Bewegungen drin. Ich glaube, das ist, also nicht, um jetzt irgendwie die Klimabewegungen verkirchlichen, aber einfach so, dass, ich glaube, das ist auch ein Stück weit unseren Auftrag, Menschen dazu befähigen, Verantwortung zu übernehmen, dort, wo sie sind.
Und ich finde deinen Punkt ganz wichtig, Anna, was du gesagt hast. Oder? Mein Ziel ist ja nicht, dass wir als Kirche Vorreiter sind. Mhm. Das ist überhaupt kein Ziel. Sonst steigen wir in den ganzen Irrsinn ein, von der Schnellsten, die Besten, die Grössten, was auch immer. Oder? Aber es ist einfach eine neue Spielart. Oder? Jetzt sind wir da auch noch die Vorreiter. Unsere Aufgabe ist ja die Verantwortung, die Liebe, die Dankbarkeit und nicht die Vorreiterrolle sein. Das ist mir ziemlich gleich.
Mhm.
Weil ich will, dass mir das als Kirche, dass das uns wichtig ist, auch wenn es vielleicht mal in 20 Jahren kein Thema mehr ist. Das Gleiche geht ja mit ganz vielen anderen Themen. Wenn man nur gerade drauf kommt, weil sie modern sind, dann sind sie 30 Jahre sind sie nicht modern. In 60 Jahren sind sie da wieder. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist wirklich die Schöpfungsverantwortung.
Und was ja Kirche sicher auch ein Vorreiter ist, ist die frohe Botschaft weiterzugeben von Jesus Christus. Ich glaube, dort kommt man nicht auf irgendeinen Zug auf, sondern dort ist eindeutig Kirche oder das Christentum oder einfach, sage ich mal, die gläubigen Christenmenschen, wie man es immer bezeichnen will, die Vorreiter. Und ich habe wirklich auch schon Leute gehört, die dann gesagt haben, das mit dem Nachhaltigkeitszeug, das ist doch auch wieder so ein Hype. Gibt es nicht wichtigere Themen als das? Sollte man nicht gescheiter einfach die gute Botschaft von Jesus Christus weitergeben? Da hätten wir ja auch schon genug zu tun. Es sind ja auch immer so verpönte Begriffe dahinter, Mission, Evangelisation, aber man kann sie einfach auch schön bezeichnen mit die gute Nachricht weitergeben, weil die ist ja auch immer relevant und wird niemals verjähren. Was würdet ihr da dazu sagen? Gibt es nicht wichtiger als Nachhaltigkeit? Oder ist Nachhaltigkeit eben auch ein Teil von dieser guten Botschaft?
Also wie kann ich einem Menschen gute Nachricht weitergeben und ihm gleichzeitig seine Lebensgrundlage wegnehmen? Also das finde ich, sorry, pervers. Oder zynisch. Oder gar beides. Mhm. Nein, das geht gar nicht. Also das eine gegen das andere ausspielen, finde ich gar nicht. Und ich finde jetzt, zum Beispiel als Kirche haben wir ja unglaubliche Ressourcen. Eben, wir haben die Ressourcen von der Dankbarkeit. Wir haben die Ressourcen, dass uns bewusst ist, das ganze Leben ist uns geschenkt. Alles, was ich habe, ist mir gegeben, nur anvertraut. Ich bin nur ein Verwalter. Und diese Ressourcen können wir doch da unglaublich reinbringen, oder? Dann komme ich auch von dem Verzicht weg. Ich komme weg vom Spassbremse und weiss der Gucker was und Miesemacher, Leben versuchen. Da haben wir unglaubliche Ressourcen. Und das miteinander zu verbinden, das finde ich etwas vom Schönsten, was es gibt.
Mhm. Ich würde auch sagen, wir haben gerade aus unserer Glaubensperspektive wahnsinnig viel zu geben in diesem Thema. Und ich glaube auch, dass in letzter Zeit nichts anderes als das Klimathema so fest aufgezeigt hat, wie lösungsbedürftig dass wir auch sind als Menschen individuell und als Gesellschaft, dass Leute, die früher noch vielleicht nie darüber nachgedacht hätten, was sie für eine Auswirkung haben auf das Leben von anderen, oder dass man auch so etwas wie, also ich habe das Gefühl, es wird jetzt sehr klar sichtbar, was Sünde eigentlich ist, dass das etwas ist, wo nicht einfach, ich esse jetzt ein Kuchenstück zu viel, sondern dass das etwas ist, wo Leute in sich hineingespürt, von ich will mich eigentlich gut verhalten, aber ich schaffe es nicht, an ihre Grenzen kommen oder gleichzeitig auch merken, ich bin auch ein bisschen in so einem gesellschaftlichen Netz drin, wo mich dazu bewegt, Sachen zu machen, die ich eigentlich gar nicht gut finde. Und so ein bisschen der innere Zerbruch auch, dass das alles sichtbar wird. Und wenn wir da einfach sagen, du, das interessiert mich nicht, das ist nicht mein Thema, irgendwann kommt Jesus wieder und dann ist alles gut, dann nimmt man das nicht ernst, die Sehnsucht, die Leute auch haben, nach Antworten, nach Hoffnung, nach Erlösung, die nicht einfach nur platt ist und man dann sagt, ja, komm zu Jesus und dann wird alles gut, sondern halt wirklich, was heisst denn das nachher? Wie leben wir denn jetzt als erlöste Menschen in einer unerlösten Welt, um irgendwie dieser Welt auch einen Weg zu zeigen hin zu der Erlösung?
Es ist ja wie noch eine weitere Komponente, wenn du da von Sünde redest, oder? Früher hat man vielleicht eher gedacht, ich sollte nicht zu viel Alkohol trinken oder nicht irgendwie eben lügen oder nicht ausschweifend leben. Und da kommt wie noch mal ein neuer Faktor dazu. Oder eben nicht zu viel essen. Oder dort hat man es vielleicht mehr aus dem Moralischen rausgemacht. Und jetzt kann man wie das noch erweitern und sagen, ich denke an meine Umwelt, an meine Nächsten. Oder?
Aber es ist ja eigentlich im Grunde genommen schon vorher so gewesen, auch beim Alkohol oder bei weiss der Gucke was.
Und ja, das machst du ja selber kaputt, oder?
Ja, gut, aber das Problem ist ja, und jetzt, gell, ich komme aus einer freikirchlichen Tradition, da ist sowohl das Heil der Lösung wie auch die Sünde immer hoch individualistisch denkt. Und das stimmt einfach nicht. Also mein Grossvater war Alkoholiker gewesen, und das war nicht einfach für ihn unmoralisch gewesen. Da hat eine Familie gelitten.
Das ist so.
Da sind Menschen kaputt gegangen. Und wenn wir wieder merken, und das finde ich eine gute Chance, wo du das angetönt hast, Anna, wenn wir wieder können, den Leuten auch sagen, hey, Sünde ist nicht einfach ein moralisches Thema, sondern es ist eine Frage von der Beziehung. Es leiden konkrete Menschen darunter. Und es ist nicht schlimm, Sünde ist nicht schlimm, weil sie unmoralisch ist, sondern weil ganz konkrete Menschen leiden. Und es macht kaputt. Und das, finde ich, muss unbedingt wieder ins Zentrum kommen und gibt uns vielleicht eine Sprache und einen Zugang wieder zu den Leuten, wie du das gesagt hast, von der Erlösung. Und ich glaube, da haben wir etwas in dieser Erlösung in Christus, wo sich Opfer und Täter können finden. Das Opfer findet der, der ihm das Recht gibt, und der Täter findet der, der ihm vergibt. Und dann kann eine Versöhnung und eine gemeinsame Zukunft möglich werden. Ich glaube, da haben wir wahnsinnig viel zu geben. Und das kannst du aber nicht gegeneinander ausspielen. In dem Moment, als du gegeneinander ausspielst, verlierst du genau das, was wir geben können.
Ich habe vorher probiert, so ein bisschen Kritik hineinzubringen. Und ich habe das Gefühl, es gibt manchmal so Leute, die probieren, so ein bisschen bewusst sich im Mainstream ein bisschen zu widersetzen. Oder so ein bisschen, dass der Zeitgeist, der Mainstream, müssen nicht immer alles mitmachen, was uns da die Öffentlichkeit und die Mehrheit der Leute vorgeben wollen. Und dann kommt man eben auch vielleicht mit dem Argument, oder? So quasi, hey, jetzt kommt das mit dem Klima, das ist auch wieder so eine Erscheinung, wie auch andere Themen und dies und das. Und verstehen Sie das auf eine Art und Weise?
Oder? Nein, ich verstehe es ehrlich gesagt, nein, ich verstehe es nicht. Weil das ist doch nicht Mainstream. Hey, es fliegen so viele Leute wie noch nie. Ja. Viel mehr als vor Corona. Züge sind voll, die Autobahnen sind verstopft. Die Läden sind überfüllt. Das durchschnittliche T-Shirt, habe ich letzte gelesen, in der Schweiz wird zweimal getragen.
Ah, was?
Ja. Wow. Das ist okay, nicht viel. Krass. Also, ja. Das hat schon, mein T-Shirt, das ich jetzt anhabe, hat schon, ja, gut. Und,
da hast du ein bisschen mehr angehabt.
Ja, zum Glück. Es ist ja eine Radiosendung, darum geht es.
Und nachher noch ein Fötterli.
Ja, genau, da kann man ja ein bisschen schneiden. Da kann man dann etwas reinschneiden, damit man es nicht sieht. Das ist wirklich schon ein bisschen alt. Nein, es ist nicht Mainstream. Es ist genau nicht Mainstream. Mainstream ist fliegen. Ich tue mir was Gutes. Man gönnt sich ja sonst nichts. Individualismus, das ist absoluter Mainstream.
Und ich würde sagen, also wenn wir jetzt als Kirche genau die gleichen Antworten hätten, wie jetzt, sag jetzt mal, die Mainstream-Klimabewegung, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen Mainstream. Aber nur weil wir die gleichen Fragen stellen, ja, ist es noch nicht Mainstream. Genau. Ich glaube, wir müssen die gleichen Fragen stellen, wie die Leute haben, weil sonst leben wir und reden wir auch ihnen vorbei. Aber wir haben das, was wir ja vorher auch schon ein bisschen aufgezeigt haben, wir haben zusätzliche Antworten. Wir müssen nicht nur sagen, okay, wir als Menschen müssen jetzt die Welt retten oder wir als Menschen sind schlecht und darum sollte es uns eigentlich am besten gar nicht geben. Sondern wir haben auch die Komponenten vom göttlichen Wirken durch uns Menschen und auch unabhängig von uns Menschen, wo wir dürfen über das reden und in unserem Handeln und in unserer Hoffnung drin haben. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht Mainstream.
Und ich glaube, es wäre unsere Aufgabe als Kirche, die prophetischen Stimmen zu hören, die haben müssen kommen, weil die Kirche geschwiegen hat. Und die Themen sind zum Teil nur so dominant geworden, weil die Kirche geschwiegen hat. Nochmal, ich finde, Marx war mehr Prophet wie etwas anderes gewesen, weil einfach die Kirche bodenbös versagt hat in dieser Zeit diesbezüglich. Ich denke, vieles im Feminismus war sehr prophetisch gewesen, weil die Kirche bodenbös versagt hat. Und ich glaube, es ist unsere primäre Aufgabe, ganz bescheiden, ganz demütig, auf diese prophetischen Stimmen zu hören und vielleicht sogar auch als Kirche Buße tun für das, was wir preisgegeben haben, was Gott uns anvertraut hat. Und dann frisch, fröhlich unseren Beitrag leisten. Und der ist anders als ein anderer. Und ich würde sagen, es ist ein extrem hoffnungsvoller und ein extrem schöner Beitrag, den wir leisten können.
Und wir würden sicher das Evangelium nicht daraus rausklammern.
Also das kann schon gar nicht.
Das haben wir zusammen, das haben wir extrem von euch beiden gehört, auch von dir natürlich. Und darum wäre jetzt aber wie eine Frage noch ein bisschen praktisch. Wie kann man dann das ganz praktisch gestalten und die zwei Sachen zusammenbringen? Einfach mal so ein gutes Beispiel.
Also als erstes bei mir kommt natürlich Sinn, oder ich arbeite in einer Kirche, ich arbeite als Theologe, veröffentliche Sachen in diesem Bereich, wirklich darüber reden und zeigen, wie gross das Heil von Gott ist für die Schöpfung. Und ich glaube, wenn das bei den Leuten ankommt, dann kommt eine Dankbarkeit für das, was er uns anvertraut hat, und dann kommt es. Das ist einmal das eine. Das zweite, was ich weiß nicht, wie man das machen kann, ohne Flüge, vielleicht mit Zoom, Begegnungen schaffen mit Leuten, die betroffen sind. Wo ganz konkret sind. Ich meine, letztens hat doch jemand gesagt, ja, ist ja auch schön, gibt es eine Klimaerwärmung, dann haben wir jetzt ein mediterranes Klima. Ja, das kannst du schon sagen. Weil wir mediterran haben, aber in Spanien unten hast du dann Sahel-Verhältnis, oder?
Ja, das merkst du jetzt seit dem Sommer, oder? Bei uns ist es zwar noch relativ durchzogen, aber je mehr in den Süden gehst, im Mittelmeer rum, dort hast du 40
und
Grad.
Absolut, oder? Grad. Die Leute herbringen und die erzählen, ich glaube, das können wir als Kirche machen. Also ich kann jetzt nur von meinem Kontext reden, oder? Wo ein freikirchlicher ist. Ich würde halt nicht immer die grossen Pastoren von den Mega-Churches einladen. Ich würde mal Leute einladen, die betroffen sind, die leiden und die Wege finden, Christ sein, Kirche leben in so einem Umfeld. Und die bei uns mal zur Sprache kommen. Das wäre jetzt etwas, was mir am Herzen liegt, nebst allem anderen, was wir schon ein bisschen angeschnitten haben, von ganz persönlichen Lebensstilen.
Oder auch mal die regionalen, dann müssen sie nicht weit reisen. Aber vielleicht ist das dann auch nicht der richtige Approach in dem Fall.
Ja, was wir bei Christian Climate Action machen, ist, dass wir auch Gebet veranstalten vor Demos. Also wenn eine Klimademo ist, eine größere, dann nachher treffen wir uns vorher zum zusammen beten und auch wie bewusst nicht nur jetzt sozusagen vor der Politik demonstrieren, sondern auch vor dem Himmel und irgendwie Gott darum bitten, dass er auch mitwirkt in dem. Und das erlebe ich als etwas mega Positives, weil es einfach auch ein bisschen eine andere Haltung gibt. Ja. Es gibt irgendwie mehr Hoffnung und mehr das Gefühl von, wir sind da jetzt nicht allein in dem inne. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch als Kirche können grundsätzlich machen, so ein bisschen Menschen zusammenbringen und eine Hoffnungsperspektive in das Thema hineingeben. In dem, wo wir machen, in unseren Gottesdienst, aber vielleicht auch außerhalb von dem, auch irgendwie ins Gespräch kommen mit lokalen Klimabewegungen und schauen, wie kann man die unterstützen. Und das ist etwas, was ich glaube, ist jetzt auch wirklich ein wichtiger Beitrag, weil gerade in diesen ganzen Klimabewegungen merkt man, der Drive ist nicht mehr gleich, wie wo das mal gestartet hat. Und es ist schwierig, um irgendwie dranbleiben, wenn du merkst, irgendwie hapert es und die Leute sind nicht mehr so motiviert für Demos und so. Und ich glaube, wir haben als Kirche das Potenzial, dass wir Leute zusammenbringen können.
Genau.
Und viele engagierte Menschen bei uns unterwegs sind. Und wenn man hier Verknüpfungen herstellen kann und Leute zusammenbringen, die ein ähnliches Anliegen haben, ich glaube, das kann mega viel bewegen.
Und wir haben eine versöhnende Botschaft und eine polarisierende.
Ja.
Und das finde ich, und wir haben wirklich, das finde ich ein Stichwort von dir, oder hoffnungsvoll. Dein Reich komme. Mhm. Das ist so hoffnungsvoll. Das ist etwas derart Schönes. Das, also, für das will ich leben. Also für das lebe ich. Und das lohnt sich für das. Und das finde ich etwas, das macht uns schon einmal. Wir sind nicht einfach, ja, wir versuchen mal noch um 5:12 oder um 5:12 die Welt zu retten. Eigentlich auch in einem positiven Sinn, die hat ja einen gerettet.
Mhm.
Und jetzt lasst uns das gestalten. Ihr Dankbarkeit, ihr Freude, ihr Verantwortung und ihr Liebe. Das finde ich etwas Wunderschönes.
Zukunftsperspektive habe ich jetzt da schon rausgehört. Ich frage jetzt gleich nochmal, vielleicht gibt es ja noch etwas zu ergänzen. Was wünschst du diesbezüglich auch für die Zukunft? Was noch muss passieren? Was muss sich sonst noch ändern?
Ich kann es einfach eben wieder von meinem Umfeld sagen. Ich wünsche mir noch mehr. Ich finde, es ist auf guten Wegen, in vielen Orten ist es auf guten Wegen, so die Gegenüberstellung von Evangelisation, Mission, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung, dass das nicht mehr getrennt wird. Das wünsche ich mir. Aber ich merke, es ist wirklich auf dem Weg dazu. Und das macht mich sehr, gibt mir sehr viel Hoffnung. Und wenn das einmal überwunden ist, wir merken, die Mission von Gott ist die Rettung von der Schöpfung. Also hat Gott die Welt geliebt, die Schöpfung. Dann habe ich das Gefühl, sind wir schon mal auf guten Wegen.
Ja, und ich glaube, ich wünsche mir, dass überall dort, wo das Thema Klima zur Sprache kommt, dass das darf ehrlich, also Leute dürfen ehrlich darüber erzählen, wie es ihnen geht mit dem.
Ja.
Weil ich glaube, die ganzen Gefühle, die da mitschwingen, von Angst bis Schuldgefühl und alles mögliche, dass das irgendwie darf zur Sprache kommen, ohne dass man das Gefühl hat, ich darf das jetzt nicht sagen oder oh, was heisst denn das nachher, wie sehen die Leute mich nachher, dass das einfach gute Gesprächsatmosphäre, wo das darf, das Gefühl auch darf zur Sprache kommen. Und gerade auch in der Kirche, dass man eben nicht mit dem Moralischen zuerst kommt, sondern dass einfach die Gefühlswelt auch Platz hat.
Und darf ich dich da mal etwas fragen? Da habe ich zwei wirklich Fragen. Die eine ist, oder ich bin ja deutlich älter wie du. Und als ich aufgewachsen bin, ist das Thema, ja, The Club of Rome hat schon gegeben, die Bücher haben wir auch schon gelesen als jung. Aber es war noch nicht so ein Thema gewesen, in der Kirche definitiv überhaupt gar nicht. Oder die Welt geht sowieso den Bach ab und das ist so die Theorie gsi. Und manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich mich für das Thema einsetze, weil ich habe in den USA studieren, ich habe in London studiert, ich habe Sachen gesehen und jetzt ist es ein bisschen, manchmal habe ich selber fast das Gefühl, es ist ein bisschen einfach zu sagen, ja, ich brauche das Reisen gar nicht so, weil ich habe vieles gesehen.
Es war eine andere Zeit gsi
bei dir. Ja, genau. Ich finde es nicht, manchmal habe ich fast, finde ich es nicht ganz fair, das von der jüngeren Generation entgegenzuhalten. Was würdest du mir auf das Gefühl als jüngere Person sagen?
Wow, das finde ich eine gute Frage. Also ich meine, ich muss sagen, ich habe auch schon, bin auch schon weiter herumgereist und so, noch bevor ich ein bisschen sensibler war aufs Klima und habe von dem her noch so ein bisschen ein ähnliches Ding, dass ich so denke, ja, jetzt jemand, der noch gar nie jetzt irgendwo außerhalb von Europa war, dort finde ich es dann auch schwierig zu sagen, nein, das darfst du nicht. Aber ich kenne auch Leute, die bewusst sagen, hey, schau, wenn ich interkulturelle Erfahrungen machen will, dann kann ich auch über die Straße laufen und beim Block gegenüber mal die Leute kennenlernen, weil wir haben sehr viele interkulturelle Möglichkeiten hier überhaupt schon in der Schweiz.
Aber du siehst dann den Taj Mahal nicht oder das Sydney Opera House?
Ja, aber
das wäre jetzt mir gleich.
Genau,
ich habe Natur gesehen teilweise und das ist schon atemberaubend.
Ich verstehe schon. Genau.
Und ich finde es nicht ganz fair von mir, ganz ehrlich.
Und ich glaube auch, das ist nicht unbedingt, das ist ja nicht die Hauptbotschaft jetzt von nachhaltig leben. Du darfst gar nie mehr irgendwo hinfliegen. Also ich finde zum Beispiel auch dann die Frage, wenn Leute halt irgendwo Verwandte haben, nahe Verwandte irgendwo in einem anderen Land, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, du darfst die nie mehr sehen. Ich glaube, wir sind ein Stück weit eine globalisierte Welt und das hat, ja, kann man nicht jetzt einfach schwarz-weiß sagen. Aber,
das ist eine Frage vom Mass wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube auch
gerade vom Bewusstsein, ja.
Ja, Und ich glaube, darum ist es auch gerade wichtig, dass man über diese Sachen reden kann, ohne dass man gerade das Gefühl hat, jetzt, oh nein, ich darf ja auch nicht sagen, dass ich irgendwo angeflogen bin, so, sondern dass man auch sagt, hey, ja, was ist denn vielleicht, was kann denn vielleicht sonst mein Beitrag sein, wenn ich jetzt da in diesem Bereich merke, schaffe ich es irgendwie nicht zum 100%, nicht fliegen, ja. Oder dann halt gleich wirklich darüber reden, was gibt es denn für Alternativen, also wieso muss ich denn unbedingt den Taj Mahal gesehen haben, zum Beispiel, was gibt es für Sachen, wo man vielleicht auch da in der Umgebung könnte coole Erfahrungen haben.
Jetzt ganz kurz noch zum Schluss. Ein konstruktiver Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wo könnte da Christen, wie kann da in welcher Form Kirche auch ein Vorreiter sein? Ich weiss, du hast gesagt, wir müssen es nicht sein. Aber jetzt gleich noch. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, dass sie jetzt das Thema vorgebracht hat, sondern einfach, oder mehr einfach auch für uns ganz praktisch. Wie können wir in dem einen konstruktiv umgehenden Unterschied machen?
Ich würde da aufhören, wo ich angefangen habe, mit der Dankbarkeit. Mit der unglaublichen Dankbarkeit für das, was wir haben. Und das bewusst wahrnehmen, bewusst annehmen. Und das macht sehr bescheiden und sehr glücklich. Und ich glaube, das wäre schon mal ein recht guter Schritt. Also ich merke es bei mir.
Ja, und ich glaube, ich meine, es könnte schon, ich bin zwar ein bisschen vorsichtig, wenn ich das sage, aber ich glaube schon, auch einfach Sachen machen, die ein bisschen Gespräche eröffnet. Also jetzt als Kirche zum Beispiel, wir machen jetzt unsere Jugendlager, haben wir jetzt gefunden, wir machen die jetzt vegetarisch und das führt schon dann zu Diskussionen, zu ziemlich heftigen Diskussionen zum Teil auch, aber die braucht es und auch einfach nicht Angst, dass ich denen stelle und dann dort drin sicher eben nicht gerade mit dem moralischen Zeigefinger kommen, aber irgendwie können sagen, wieso ist uns das wichtig? Und ich glaube, so kleine Sachen einfach nicht nur wegen dem CO2, wo man jetzt einspart oder dass man jetzt die Camps vegetarisch macht, sondern vor allem wegen den Gesprächen, die das entstehen.
Also herzlichen Dank. Danke vielmals an Anna von Matthias Wenk für das Gespräch und sind da zu Gast gewesen in dem Podcast. Und
danke dir, dass wir.
Ja, sehr gerne. Ja. Und ich habe es ja erwähnt im Laufe des Gesprächs, anderen Menschen die gute Botschaft bringen und Nachhaltigkeit, das muss man nicht trennen. Und in der nächsten Folge werden wir die frohe Botschaft vom Evangelium mehr betonen. Das sind ja auch verpönte Wörter wie Evangelisation und Mission dahinter, die heutzutage vielleicht vielen auch fremd sind. Wie sich das Unterfangen im 21. Jahrhundert dann gestaltet und ob das heutzutage überhaupt noch geht, über das reden wir dann in der nächsten Folge. Am Mikro war Karl Littli. Bis zum nächsten Mal.
Hören Sie die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssach, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.